Dreiklang, das Mittagsmagazin, Punkt 12. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit meinem Kollegen Jan, langjähriger Korrespondent aus der Türkei, jetzt hier lebend, aber den Ereignissen, die dort vorangehen, immer noch stark verbunden. Also, hallo Jan, erst einmal.
Hallo Michael.
Gut, fangen wir an. Es sind, glaube ich, zwei Ereignisse, die hervorragen. Nämlich das eine war, zunächst wurde bekannt, dass es ein Militärbündnis geschlossen worden ist zwischen der Türkei und Saudi-Arabien und Pakistan. Bevor wir darauf eingehen, das zweite Ereignis war dann auch ganz überraschend. Das Parlament hat beschlossen, jetzt eine Amnestie zu machen für alle PKK, aus der PKK stammenden Kämpfer. Fangen wir mit dem vielleicht erstmal ganz als jüngsten Ereignis an. Gleichzeitig wurde bekannt, dass diese Amnestie die Führungsriege der PKK auf jeden Fall ausschließt. Was ist denn da jetzt in diesem Gesetzentwurf wirklich enthalten?
Ja, Amnestie ist ein stolzes Wort dafür, würde ich mal sagen.
Okay.
Also es geht um ein Rahmengesetz, ist nicht ganz unwichtig.
Ja.
Das bedingt, dass zwischen 5 und 10 Jahre Bewährung sein könnte für Leute, die verurteilt sind im Zusammenhang mit der PKK. Das heißt, theoretisch könnten zum Beispiel Abgeordnete wie der Selahattin Demirtas, der seit jetzt 10 Jahren im Gefängnis sitzt und sowas, freikommen. Es könnten auch PKK-Kämpfer in die Türkei zurückkommen. Das ist aber alles im Konjunktiv. Vorsicht. Es ist so, dass dieses Gesetz tritt einerseits erst in Kraft, wenn der Geheimdienst, der so eine Kombination aus Verfassungsschutz, CIA und BND ist irgendwie dieser mit seinen Konsens abgibt, dass die PKK wirklich ihre Waffen vollständig abgegeben hat. Die PKK selber, also die Führung im Ausland hat bereits erklärt, dass sie das Gesetz für unzureichend halten, weil es den PKK-Führer Abdullah Öcalan ausnimmt. Und weil es keine wirkliche Sicherheit für Leute gibt, die zurückkommen. Ausgenommen, erst dann wird das Gesetz in Kraft treten. Aber die Umsetzung des Gesetzes obliegt nicht irgendwie der Staatsanwaltschaft, sondern, auch das wäre schon problematisch, sondern einem neuen, ja, wie soll man sagen, Institution, die gebildet wird aus Innenministerium, Außenministerium, Justizministerium unter Leitung eines Stellvertreters von Recep Tayyip Erdogan, dem Präsidenten. Wie das dann im Einzelnen aussehen soll und wer da betroffen davon ist, das ist so gar nicht so klar. Und ausgenommen sind Leute, die sind die Straftaten vor dem Juni 2005. Da fragt man sich natürlich, warum gerade der Juni 2005. Ja. Im Mai 2005 hat der Europäische Gerichtshof zum Verfahren gegen Abdullah Öcalan geurteilt und ihn das Verfahren kritisiert als Verfahren. Und auch verlangt, dass der Staat die Rechtsanwältinnen von Öcalan bezahlt, aber keine Neuaufrollung des Verfahrens verlangt. Das ist auch juristisch ist das auch relativ klar Hochverrat, was ihm vorgeworfen wurde. Das ist das ist sicherlich die Verurteilung gerecht, auch wenn das Verfahren selber ein bisschen Schauprozess war. Also was heißt hier gerecht, also juristisch?
Juristisch anhand der Kriterien.
Juristisch von der Türkei aus völlig in Ordnung. Also es sei denn, man sieht es auf der politischen Ebene.
Ja.
Und das andere ist halt das, Moment, man muss diese ganze Geschichte auch in einem gewissen Rahmen sehen, in den es gehört. Das ist dieser angestoßene Vorgang. In der Türkei sagt man dazu Süreç-Vorgang. Im Ausland und auch viele Kommentatoren meinen, es ginge letztendlich ja doch um diese kurdische Frage. Darum geht es aber nicht.
Es geht höchstens um die Wählerinnen, oder?
Ja. Es ist, wenn es erstmal, es wird über die kurdische Frage nicht gesprochen. Dass irgendein Wort wie kurdisch oder so oder irgendein Hinweis darauf, dass in der Türkei Kurdinnen und Kurden stehen, leben, ist es in offiziellen Geschichten gar nicht drin. Es geht allenfalls um Terror und um Versöhnung oder sowas oder halt sozialen, also gesellschaftlichen Zusammenhang und dergleichen. Aber dieses spezifische Kurdisch kommt gar nicht drin vor. Das Zweite ist, dass wenn die kurdische Frage gelöst werden sollte, dann würde natürlich der Staatspräsident das sich selber umhängen. Ganz klar, alle wichtigen Entscheidungen gegenüber Erdogan. Alle Geschichten mit dieser Süreç, mit diesem Vorgang, so neutral bezeichnet, werden immer über irgendwelche anderen Leute gemacht. Also Erdogan ist nicht dagegen, Erdogan unterstützt das irgendwie, aber es ist irgendwie nicht seine Sache. Er hat seinen Koalitionspartner, Devlet Bahçeli, vorgeschickt, um das zu machen. Das dritte Problem dabei ist, das Drumherum, das nämlich, also sowas wäre ja so ein Öffnungsprozess, so die Lösung der kurdischen Frage. Naja, also vielleicht auch so ein bisschen demokratische Geschichte in die Richtung, und die Türkei geht ja in eine völlig andere Richtung. Die Opposition wird niedergemacht in einem Maße, wie es noch bisher noch nicht geschehen ist. Im Moment ist die kurdische Opposition nur ausgenommen. Man könnte böse sagen, da müssen ja ein paar aus den Gefängnissen raus, dass man die anderen reinstecken kann.
Das wäre zynisch, ja. Aber möglicherweise auch real.
Es ist ja so, also die Bürgermeister, gewählte Bürgermeister gehen in Massen ins Gefängnis. Und die werden alle nicht von dieser Amnestie betroffen. Ne?
Ja.
Die haben ja nichts mit PKK. Und manchmal wird es auch angehängt, aber da werden andere Sachen erfunden. Also das Ganze ist erkennbar nur ein Manöver, weil Erdogan länger im Amt bleiben will und weil er dazu nur zwei Wege hat. Entweder vorzeitige Auflösung des Parlaments, da darf er eine dritte Amtszeit machen. Dazu braucht er aber im Parlament eine 60% Mehrheit. Die können ihm nur die kurdische Demme verschaffen. Oder die zweite Möglichkeit, eine Verfassungsänderung. Dazu braucht er ein Referendum, um das anzusetzen, braucht er auch eine 60%ige Mehrheit im Parlament. Also er braucht diese kurdische Partei, auch weil die Inflation ja wieder bei 30% ist und seine Wahlaussichten nicht gut aussehen. Und deswegen denke ich, also irgendwas mussten sie machen. Jetzt haben sie ein Gesetz gemacht, wo man nicht so richtig weiß, was draus wird, aber irgendwie muss ja ein Anschein erweckt werden. Da täte sich was. Ich würde es nicht zu hoch hängen.
Ja. Es ist ja ganz offenkundig, du hast das ja richtig angesprochen, die gewählten Bürgermeister in den Kommunen werden reihenweise unter Verdächtigung abgesetzt und durch die Erdogan kontrollierte Justiz abgeurteilt und wandern in die Kneste hinein. Und es werden Amtsverweser eingesetzt auf Erdogans Linie im Regelfall. Im Prinzip ist der Prozess, vielleicht dazu noch drei Sätze, ist der Prozess, der du hast es beschrieben als der größte Umfang eigentlich der Repression nach innen. Kannst du dazu noch was kurz sagen?
Bisher traf das immer so die Kurden hauptsächlich. Mhm. Ab und zu natürlich auch andere, aber vor allen Dingen so diese kurdischen Parteien. Linke auch. Das ist ja nicht unbedingt immer ein Gegensatz. Und jetzt wird halt diese systematisch die größte Oppositionspartei zerstört, oder ist es schon, indem man auch ein typisches, hat Erdogan schon mehrfach gemacht, indem man eine parteiinterne Opposition mit rechtlichen Manövern an die Macht bringt, gegen die Mehrheit der Partei, worauf die sich jetzt neu konstituiert haben als Yeni Party, als neue Partei. Aber natürlich auch wieder von Repression betroffen ist. Vor allen Dingen ist ja der Bürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, der als der aussichtsreichste Gegenkandidat gegen Erdogan galt. Der ist ja im Gefängnis und es werden über 2000 Jahre Haft gegen ihn verlangt. Also ein Mensch, der eigentlich ein friedlicher Bürgermeister und diese ganzen Korruptions- und Kriminaldelikte, also Organisationsdelikte und was sie dem alles anhängen und irgendwelche Geschichten mit seinem Universitätsabschluss oder sowas, das ist alles an den Haaren herbeigezogen.
Aber reicht für Anklagen und längere Hinziehung von Prozessen. Was hast du gesagt? 2000 Jahre wäre das Strafmaß?
Oder? Also ich habe jetzt nicht genau im Kopf, aber sowas um 2000 Jahren. Also das heißt, wenn man überall die Höchststrafen annimmt, dann kommt er auf über 2000 Jahre. Also er wird unter diesem Gesichtspunkt Erdogan natürlich nicht mehr im Weg sein. Ja, es ist auch schon diese grotesken Anklagen, die zeigen ja auch, dass nichts dahinter ist.
Mhm. Gut, also der Hauptstoßrichtung geht eigentlich in Richtung wir würden sagen, sozialnationalistischen CHP, so hieß sie ursprünglich, jetzt heißt sie Neue Partei, und deren Bürgermeister und deren potenzielle Opposition in Großstädten, in kleineren Städten etc. Da geht im Moment eigentlich der repressive Hauptstoß dagegen zur Sicherung der Macht von dem Staatspräsidenten Erdogan, der jetzt wie lange schon an der Macht ist?
Also er ist 2002 dran gekommen. Ja. Da gab es allerdings, seine Partei war dann schon ein halbes Jahr vorher dran. Mhm. Da gab es auch, er hatte ja auch rechtliche Probleme, allerdings lange nicht diese, die er jetzt anderen macht.
Ja. Gut. Jan, kommen wir zu dem zweiten Komplex. Dieses sogenannte Militärbündnis, über das so gut wie nichts bekannt ist, außer dass es sowas Ähnliches wie in der NATO geben soll, zwischen der Türkei und Saudi-Arabien und Pakistan, also Nachbarn von Saudi-Arabien, des Irans. Was ist denn darüber mehr bekannt geworden jetzt mittlerweile? Oder ist überhaupt nichts bekannt geworden?
Also so arg viel nicht, aber man kann ein paar. Also eines möchte ich grundsätzlich dazu sagen, was bemerkenswert ist. Es ist eine Atommacht dabei, Pakistan.
Ja, Pakistan, ne?
Mhm. Und das sieht dann in diesem Bündnis, also wenn man es jetzt so in Parallelität zur NATO sehen würde, was, naja, vielleicht auch ein bisschen übertrieben ist, aber dass man auch eine Atommacht dabei hat, die eventuell also auch so eine Abschreckung bieten könnte.
Angeblich, ja. Hm.
Ja, wobei die Frage ist, ob Pakistan das machen würde. Aber Saudi-Arabien strebt ja auch sehr offenbar nach Atomwaffen und die Türkei auch. Also jedenfalls ist es Einschließung von Pakistan, zeigt auch mal wieder, dass Atomwaffen in der internationalen Politik wieder wichtiger werden. Und das ist so ein Trend, der natürlich ziemlich schrecklich ist und aber kaum beachtet wird. Man sieht es ja in der Ukraine, dass Russland mit der Drohung Einsatzes von Atomwaffen auch schon einiges erreicht hat. Das ist auch so eine Stufe. Also Atomwaffen werden irgendwie wieder wichtiger auf der Welt. Das Monopol von ein paar offiziellen Atommächten irgendwie erodiert, und das ist eine ziemlich schlimme Entwicklung. Aber das ist jetzt nur am Rande dieses Dings. Was die Türkei betrifft, so war sie bisher in der letzten Zeit vor allen Dingen mit Katar verbündet. Mhm. Und es gab ja so einen Gegensatz zwischen Katar und Saudi-Arabien. Mhm. Ich weiß nicht, wie relevant der jetzt noch ist aufgrund der iranischen Bedrohung, auch gegen Katar, die sehr verdächtigt wurde, von Saudi-Arabien an der Seite Irans zu stehen und da hat ein bisschen Wechsel stattgefunden, aber wahrscheinlich kein großer. Es ist eine Verbindung dreier sunnitischer Mächte gegen eine schiitische Macht, praktisch. In all diesen drei Ländern gibt es auch schiitische Minderheiten. Oder ja, sie sind auch untereinander sehr unähnlich, aber sagen wir mal Schiiten. Dann, die aber jeweils ein bisschen unterdrückt werden, je nachdem. Und das ist auch insofern relevant, als die Türkei ja stark ihre Beziehungen zu dem neuen Regime in Syrien, also ich sage einfach Regime, weil gewählt sind sie ja nicht wirklich, in Syrien ausbaut. Und da die ja auch gegen die alevitische, also damit auch schiitische Minderheit eingestellt sind. Da gab es ja auch Massaker. Der Assad war Alevit. Da tut sich auch eine Perspektive auf, mit Saudi-Arabien gemeinsam da dieses syrische Regime weiter aufzubauen. Bisher hat da vor allen Dingen auch Katar mitgemacht. Und was auch letztendlich auch die kurdische Frage am Rande berührt. Ansonsten, ich habe gelesen, mit Fragezeichen allerdings, ob hier eine neue sunnitische Nation entsteht. Das kann man, glaube ich, abhaken. Also die drei Länder sind so verschieden, außer von diesem sunnitischen Gemeinsamkeit, dass sich da also irgendwie kein irgendwie was wie die Europäische Union oder so was nicht echt entwickeln kann. Auch das Militärbündnis ist fraglich. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass demnächst türkische Soldaten im Jemen eingesetzt werden gegen die Houthi-Feinde Saudi-Arabiens. Das wird es wohl nicht geben. Es ist eher ein Schachzug auf der politischen Ebene und man hofft, man schielt natürlich in der Türkei auch ein bisschen auf das reiche Saudi-Arabien, wie immer. Also darüber hinaus hat es vermutlich keine große Bedeutung. Da auch mit dem Sunnitischen. Man sollte, also Religion ist wichtig, auch für Mobilisierung und sowas. Und da hat es schon einen politischen Einfluss, aber ich glaube, denen, die wirklich oben sind, denen geht es um Geld, um Macht und um Ruhm. Und Religion ist da mehr Werkzeug in all diesen Staaten.
Ja. Ich habe mir nur überlegt, es gibt ja diese im Prinzip Dreier-Allianz, wenn man mal jetzt die Großmächte da rauslässt, Russland und China, zwischen Iran, den Houthis und den schiitischen Milizen im Irak, das ja auch ein religiös gespaltenes ist. Und das hat sich jetzt ja auch im Zuge dieses Angriffskrieges von USA und Israel gegenüber dem Iran auch gezeigt. Eine Allianz, die durchaus auch militärisch funktioniert. Dieses Militärbündnis jetzt, ist das auch so zu verstehen, dass es dagegen gerichtet ist oder sind da die Partialinteressen dann doch wiederum andere? Mal ganz abgesehen, dass sowieso Militärbündnisse ja was voraussetzen würden, dass man sieht das ja selbst in der NATO, wo noch nicht mal gemeinsame Gerätschaften oder sonst was, es sei denn, über die USA vermittelt und kontrolliert funktionieren. Sieht man das da auch oder ist das im Hintergrund, jetzt sagen wir mal vom Standpunkt der Türkei aus betrachtet, die ja eine beachtliche Rüstungsindustrie auch hat und sich auch anstrebt in Bezug auf Mittelstreckenraketen etc. oder Langstreckenraketen, ist das vielleicht ein Faktor?
Vorweg noch was, weil du zum Irak gesagt hast, es gibt ja pro-iranische schiitische Milizen im Irak. Die große Mehrheit der Bevölkerung im Irak sind Schiitinnen, Schiiten, so etwa 60%. Aber die sind nicht alle pro Iran. Also der Eindruck könnte entstehen, irakische Schiiten sind auf der Seite Irans zum Teil.
Ja, es sind aber Teil auch der Milizen auch nur teilweise, der schiitischen Milizen.
Ja, und viele sind auch säkular. Also die größte kommunistische Partei außerhalb der Sowjetunion, früher die irakische, hatte ja hauptsächlich unter diesen Schiiten auch Anhänger. Sowas vergisst man leicht. Aber was das natürlich Rüstungsperspektive, da ist natürlich die Türkei sicherlich interessiert. Es ist die Frage, ob sie das Level von teuren Waffen haben, dass Saudi-Arabien sich leisten kann. Saudi-Arabien hat ja an diesem Konflikt mit Iran sehr gut verdient. trotz aller Schläge, die sie abgekriegt haben und Sperrung der Straße von Hormuz, Aramco hat eine sehr gute Ergebnisse als ihre Ölgesellschaft, einfach durch die höheren Preise. Mhm. Da ist sicher was zu holen. Also Waffen verkaufen im Rahmen, also dann ist die Türkei hat halt auch viele Waffensysteme, die relativ preisgünstig sind. Mhm. Also verglichen mit den europäischen Produzenten und hat da jahrelang ziemlich rein investiert. Ob sie demnächst ein Kampfflugzeug entwickeln, da habe ich meinen Zweifel, aber sie haben da was zu bieten. Das könnte natürlich auch sein. Aber dazu braucht man nicht unbedingt ein Militärbündnis. Das würde es höchstens fördern. Mhm. Saudi-Arabien bezieht natürlich hauptsächlich Waffen aus USA. Den USA, auch aus Europa und aus China.
Mhm. Gut, also das ist ein Interessenfaktor sicherlich auf der Seite jetzt des Erdogan-Regimes, sicherlich, aber es ist auch noch keine solide Grundlage, um von einem Militärbündnis zu sprechen.
Ja, also ein Bündnis ist schon da, aber mir ist jetzt auch nicht bekannt, dass es solche Strukturen geben würde wie bei der NATO. Die haben ja dann ein eigenes Hauptquartier, eine Planung. Da weiß man, wenn es Krieg gibt, wo die portugiesischen Truppen,
die alle zu sein haben und so weiter.
Und so weiter und wie viele Schiffe man wo hat und so weiter. Das ist ja alles irgendwie geplant bei dieser NATO. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in diesem Dreierbündnis so geht. Und wie gesagt, die Türkei müsste jetzt eigentlich zum Beispiel Kriegsschiffe ins Rote Meer schicken, um da Saudi-Arabien zu unterstützen oder sogar da im Jemen Soldaten schicken. Und das macht sie nicht auch. Ich kann mir auch nicht denken, Türkei hat sich ein bisschen von Iran natürlich abgewendet, aber sie sind nicht irgendwie anti-iranisch. Die Iran und Türkei haben jetzt das gemeinsame Kurdenproblem und auch sonst ein paar Gemeinsamkeiten, dass die Türkei gegen Iran in Krieg ziehen würde, haben ja eine gemeinsame Grenze, wenn auch sehr gebirgig. Das halte ich doch eher für unwahrscheinlich.
Okay. So haben wir jetzt mal einen ersten Versuch der Einordnung gemacht, sowohl was die Frage nach innen gerichtet gewesen ist mit der PKK und den Beschlüssen dort, als auch jetzt diese außenpolitischen Initiativen der Türkei in Richtung dieses Militärbündnisses. Jan, ich bedanke mich viel für deine Einschätzung und Einordnung, die du jetzt vorgenommen hast, mitten in dieser Hitze des Sommers, der vierten Hitzewelle. Oder was sind wir, dritte oder vierte Hitzewelle? Gut, vielen Dank.
Oh ja.
Also, schönen Tag noch.
Dir auch.